Dächern, Wolken, Schwalben, Schauder aufwärts, allenthalben, vor die eigenen Füße dicht, ja, das sah der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans, guck in die Luft. Wir haben uns am letzten Sonntag mit Friedrich Schiller beschäftigt in seiner ersten Lesung von Räuber in dem Dobelbach da hinten. Und so ist es gut, dass wir uns heute mit der zweiten großen Säule der Hochliteratur beschäftigen, mit dem Strubelpeter. Denn immer wieder ist das Bild dieses Hans Guck in die Luft zum Spottbild geworden. Sieh, das sind die Christen. Die schielen immer zum Himmel und die haben ihren Blick nicht in der Erde. Und wenn man so arg in den Himmel sieht, dann passiert das, dass man, ehe man sich's versieht, über seine eigenen Füße stolpert und ins Wasser plumpst. Das geschieht ihnen aber gerade recht. Nun stimmt das Spottbild nicht. Ich kann die Bibel aufschlagen, wo ich will. Ich werde überall im Wort Gottes mit der Not der Welt konfrontiert. Sie können sich doch auch kaum eine Geschichte in der Bibel denken, wo nicht von der Not, von den Schmerzen, von den Leiden der Welt gesprochen wird. Und manche haben das übel genommen, dass die Christen so viel vom Jammer der Welt sprechen. Es ist gerade umgekehrt. Gläubige Christen, die sehen ganz tief auf die Erde. Und es sind dann immer Ungläubige, die über die Welt hinausreden, über die tatsächlichen Schwierigkeiten und irgendwo von der großen Zukunft faseln. Nicht nur die jungen Ideologen, die ganzen Träumer, die vom Fortschritt reden, von der positiven Entwicklung, das sind doch Hans Guck in die Luft. Darum bin ich froh, dass uns auch heute am Erntedankfest vom Evangelium zugemutet wird, dass wir uns mit diesen Nöten dieser Welt beschäftigen und dass wir davon reden. Ich möchte einen ersten Punkt machen, wir leben in einer kranken Welt. Ich habe mich gefragt, warum so viele unserer Mitbürger, unserer Freunde, keinen Bezug zu diesem Erntedankfest finden. Eigentlich müsste doch jeder Mensch hier heute mitfeiern können. Woher kommt das denn? Sagen manche, die Leute sind eben undankbar. Sagen Sie das nicht so schnell. Die Leute sind gar nicht so schlecht, wie man oft sagt. Die sind auch sehr dankbar. Aber sie sehen nicht ein, warum sie einem Schöpfer dankbar sein sollen, wo sie den doch gar nicht brauchen. Man fragt sich, woher ist denn dieses Denken der Menschen? Woher kommt dies denn? All das Schöne der Welt wie selbstverständlich nimmt. Wir haben ja jetzt Dienstagabends unsere Bibelstundenreihe über die Schöpfungsgeschichte gehabt. Und da waren wir dran, an den Fragen. Der Mensch heute wächst auf von Kindertagen mit einem unsinnigen Glauben. Ihm wird eingetrichtert, die ganze Welt ist durch Zufall entstanden. Woher kommt alles? Durch Zufall. Man sagt, man greift sie in den Kopf und sagt, glauben das Leute wirklich? Glauben sie. Sie werden es nicht für möglich haben. Glauben die alles durch Zufall? Wenn man sagt, was war am Anfang, da sagen sie, war irgendein Urnebel oder irgendeine Urmaterie. Ja, wie kommt aus dem toten Stoff Leben? Ja, es ist geknallt und dann wuchs das alles schön geworden. Ja, aber wie wird das denn? Woher kommen die wunderbare Natur draußen? Zufällig, das muss so werden. Das ist in der Natur innewohnend, eine Kraft, die alles zum Guten lenkt. Tja, wunderbar, nicht? Wie das alles so im Denken der Menschen harmonisch läuft. Und wie kommt es denn zu den hochentwickelten Tieren? Ja, wie kommt es gar zu Menschen? Das ist doch klar, vom Einzeller, das baut sich so auf. Da sagt einem siebenjähriges Kind heute, ganz klar, das läuft so, die Natur, die macht das ganz lässig. Das ist so innewohnend, selbstverständlichste. Muss man in Kauf nehmen, warum sollen wir heute ein Erntedankfest feiern, ist doch ganz klar. Das funktioniert. Aber das funktioniert ja eben nicht. In der Theorie. Aber schauen Sie sich doch einmal um. Wenn Sie jetzt alle aus Ihrem Leben erzählen könnten, würden wir überrascht sein, dass alle das Gegenteil erfahren. Stimmt ja gar nicht, dass alles sich so wunderbar entwickelt. Ich bin oft an toter Materie am Saal gestanden und da wird nie Leben draus. Ich habe oft Wüstes gesehen, wo nichts Schönes gewachsen ist. Ich habe erlebt, wie Schönes zerbrochen wird und in den Abgrund gerät. Ich habe erlebt, wie Harmonisches in der Disharmonie endet. Unsere ganze Lebenserfahrung ist voll von ganz erschütternden Erlebnissen, von schweren Erfahrungen, die ganz anders sprechen als all das, was eigentlich der Natur nach sein müsste. Wir sollten doch jetzt hier kein Hansguck in die Luft sein, sondern dranbleiben an den Schreien derer, die heute Nacht auf unseren Verkehrsstraßen ums Leben gekommen sind. Hineinsehen in die Intensivstationen der Krankenhäuser. Da wird doch gelitten. Und dort geht es umgekehrt. Dort geht es nicht zum Schönen, sondern zum Toten. Wie Menschen das erleben, die an sich selber zerbrechen. Wir erleben doch um uns her viele Menschen, die nichts mehr an ihrem Leben haben und es wegwerfen, als wäre es Müll. Und wir sehen so viele, die verzweifeln und die bitter enttäuscht sind und fragen, was ist denn überhaupt mit dieser Welt? Und darum sprechen wir hier zuerst davon, die Welt und die Natur, in der wir leben, die ist gleichzeitig von Anfang an bedroht durch die großen Zerstörungsmächte. Das, was wir in unserer Bibelstunde ausführlich besprochen haben, dass am Anfang das Tohuwabohu war, die Wüste. Und Gottes Wundermacht fährt in die Wüste hinein und schafft etwas Neues. Das ist keine Naturkraft. Das ist Gottes Wunder. Und jeder Mensch, der die Augen aufmacht, spürt heute für dieses Wunder. Spürt heute von diesem Wunder noch ganz viel. Man muss nur hinschauen. Wir spüren die chaotischen Zerstörungsmächte, die eingebrochen sind in die Welt. Der Tod ist kein Naturereignis, lassen Sie sich doch nicht belügen. Sie erfahren doch den Tod ganz anders. Er ist Zerstörungsmacht. Die Krankheit ist Zerstörungsmacht. Die Lüge des Menschen ist Zerstörungsmacht. Die Gottlosigkeit ist Zerstörungsmacht, die die Schöpfung zerstört. Und das Wunder ist, dass Gott diese Mächte noch einigermaßen zurückhält. Und dass Gott in dieser Welt, wo Zerstörungsmächte wüten, dennoch etwas schaffen kann, dennoch durch seine Geduld noch etwas Schönes übrig lässt. Die Speisung der 5000 fing ja mit dieser Rückkehr der Jünger an, die ganz begeistert zu Jesus zurückkamen und erzählten, was sie erlebt hatten. Sie waren draußen in den Dörfern und waren wieder mit der Not der Menschen konfrontiert. Dort kamen sie hin, eine Ehe war zerbrochen, dort war ein Mensch in der Verzweiflung, und hat keinen Mut mehr zum Leben gehabt. Dort war ein junger Mensch ausgeflippt. Das gab es damals auch schon. Und sie kamen hin mit dem Evangelium vom Gottesreich und erlebten, dass ihnen auch die bösen Mächte untertan waren. Sie kriegen gar keinen Bezug zum Erntedankfest, wenn sie nicht dieses mitsehen, dass es zuerst unserem Gott darum geht, nicht bloß Radieschen und Tomaten uns auf den Tisch zu legen, sondern dass er uns herausreißen will aus einer bedrohten Welt in seinen Frieden. Und wie er in ihrem Leben dieses Wunder vollbringen will, dass sie nicht unter der Macht dieser zerstörerischen Gewalten stehen, sondern von Gott her ihr Leben neu gestalten können. Und das ist die aufregende Botschaft, die uns im Neuen Testament erzählt wird. Es gibt eine Wende des Lebens. Und das Leben bleibt nicht in den alten, gefurchten Gleisen, sondern es kann ganz neu beginnen. Da erzählen die Jünger ganz begeistert, was sie erlebt haben. Und die Menschen drängen sich zu Jesus und er predigte ihnen vom Reich Gottes. In dieser bedrohten Schöpfung, in dieser leidvollen Welt, richtet Gott sein Reich auf, wo er herrscht. Kann bei ihnen im Leben Gott herrschen? Haben sie ihre Dinge so geordnet, dass nicht die Willkür und der Zufall und die Mächte ihr Leben bestimmen, sondern dass Gott ihr Leben führen kann, dann wird man dankbar. Die Gaben sind es nicht. Die erste Gabe ist er, der Herr, der sich für uns gegeben hat, auf unserem schlichten Erntedankaltar, der sein Leben hingibt, damit wir ihm gehören dürfen und damit niemand anderes mehr über uns bestimmen kann. Wir leben in einer kranken Welt, in einer Welt, in der Unheimliches geschieht. Aber in dieser Welt dürfen wir geborgen und im Frieden leben, wo wir die Hand Jesu ergreifen. Nun der zweite Punkt, der mir wichtig ist. Wir stoßen fortwährend an unsere Grenzen. Ja, manche meinen, das Erntedankfest sei so, damit man Gott auch mal Dankeschön sagt. Sie kennen doch jene liebe Tante, die immer die kleinen Kinder traktiert und sagt, wenn sie gerade drei Bonbons in die Hand gedrückt hat, sag auch Dankeschön. Und nun meinen manche, Gott wäre auch so eine alte Tante, der man ab und zu Dankeschön sagen müsste. Und das Erntedankfest diene diesem Zweck. Wer so erzogen wird und wem das christlicher Glaube ist, dem garantiere ich, dass er mit 14 Jahren solchen Unsinn rauskippt und daran nicht mehr glaubt. Wer Gott nur nimmt als Lieferanten, der wird enttäuscht werden. Jeder Kohlelieferant liefert pünktlicher, als Gott seine Gaben liefert. Da wird ein Kind bald die Erfahrung machen, das stimmt nicht. Ich kann beten und trotzdem durch die Prüfung fallen. Ich kann krank sein und beten und trotzdem krank bleiben. Wenn Sie bei einem Laden eine Packung rauslassen und schmeißen oben das Geld rein und es kommt nichts raus, dann gehen Sie zum Laden rein und hauen auf den Tisch und sagen, ich will mein Geld wieder haben, da hat was geklemmt. Und so macht es der moderne Mensch, ihm hat man einen ganz primitiven Glauben gegeben, Gott ist der Geber der Gaben, du sagst Dankeschön, jetzt sagt er, ich habe Dankeschön gesagt, es kam nichts. So enttäuscht, bitter enttäuscht. Wie wenn Gott uns die Gaben so geben wollte, das steht nirgendwo da. Wir sehen in dieser Speisungsgeschichte von Anfang an, dass in der Welt es sehr knapp hergeht. Sie sind in diese Situation hineingeschlittert. Keiner hat richtig dran gedacht. Sie haben so begeistert Jesus zugehört und waren ihm nachgezogen. Und am Abend sagen plötzlich die Jünger, jetzt kommt das Versorgungsproblem. Wie machen wir das? Organisationsmäßig ist das gar nicht leicht. Ob es im Nachbarort überhaupt Bäckereien gab, ich bin nicht sicher. Und wenn, dann war die hoffnungslos überfordert von 5000 Menschen. Die Jünger, die kommen plötzlich ins Schwitzen und sagen, das kann man nicht organisieren. Und dann sagt ihnen Jesus noch, ihr könnt ihnen ja zu essen geben. Die Jünger sagen, wir können doch nicht zu essen geben. Und sie wollen es ganz genau machen und prüfen nach und lassen in die Taschen gucken und da ist irgendwo ein Schüler dabei, der hat sein Schulbrot noch nicht gefespert und der bringt noch 5 Butterbrote her und 2 Fische. Ich denke ja nicht, dass der ganze Brotlaibe durch die Gegend trug. Er müsste gerade vom Einkaufen gekommen sein. Also jedenfalls, es war eine kleine Ration. Wahrscheinlich hat die gerade für den Burschen allein genügt. Und die Jünger sagen, Herr Jesus, also was soll denn das unter so viele? Genau an den Punkt will uns Jesus führen. Das gehört mit zu dem, was ich gerade sagte, von dem Mangel haben. Gott ist nicht der Lieferant unserer Dinge. Wir stoßen fortwährend an die Grenzen. Und wir können gar nicht Erntedankfest feiern und so billig Dankeschön sagen, weil wir wissen, 500 Millionen Menschen werden heute nicht satt. Es reicht ja sowieso nicht. Wir können nicht mal für unsere Gesundheit danken, ohne zu wissen, wir haben ja ganz schöne, haben auch schon zu tragen mit Krankheit. Und wir können uns ja gar nicht am Leben freuen, ohne zu wissen, vielleicht müssen wir bald sterben. Wir tragen ja immer die Begrenzung an uns. Die Gaben Gottes tragen in sich schon die Kümmerlichkeit. Bloß ziehe ich einen anderen Schluss als die Menschen, die jetzt murren und sagen, ich will mich bei Gott beschweren. Ich wundere mich, wie ein Mensch in dieser Welt sein Leben leben kann ohne Gott, weil es zu kümmerlich ist. Weil es zu klein ist. Weil man entdeckt, wie man fortwährend an die Grenzen stößt. So offen, wie es da die Jünger gesagt haben, sagen wir es ja nie. Herr, wir können doch nicht. Meist sind wir Menschen so groß, wir wollen die Welt verändern und unsere Generation wird die Nöte der Welt lindern. Wenn wir Menschen doch einmal heute rufen würden, Gott, wir können überhaupt nichts. Und selbst unser Brot für die Welt und unsere Sozialaktionen sind so Tropfen auf den heißen Stein, was können wir denn eigentlich? Der Mensch wiegt sich ja immer in dem Glauben, als ob er so die Nöte abstellen könnte. Mit seiner Sozialhilfe hätte er es bald geschafft und dann wäre doch dem Leid der Menschen geholfen. Und sehen wir denn nicht, wie heute Menschen verzweifeln, wie Menschen nichts mehr am Leben haben, obwohl sie satt gegessen sind. Wie viele Menschen unter uns, die haben alles, und sagen, mein Leben ist nichts wert. Für einmal merken würden, wir stoßen an die Grenzen. Wir sind ganz kleine Leute. Dann verstehen wir Erntedankfest richtig. Dass wir vor Gott hintreten und sagen, was ist schon mein Leben, Herr? Was ist das schon? Wir haben den Erntedankaltar wieder so schlicht gemacht. weil wir uns nicht betrügen wollen, als ob in der Fülle das Große liegt. Damals haben sie Jünger erleben müssen über ganz wenigem. Und sie müssen es erleben über wenigem ihres Lebens, das sie haben. Wenn es ganz, ganz wenig ist, an Körperkraft, an Gesundheit, das sie noch haben, am letzten Rest, vor Gott ausgebreitet, werde ich reich beschenkt und reich gesegnet. Und da sind wir beim dritten Punkt. Er kann satt machen. Ich musste so weit ausholen, um sie dort überhaupt hinzuführen, zum Danken und zum Loben, wenn wir nicht so ein Automatenerntedankchristentum wollen. Das habe ich nicht und das haben sie nicht. Wir gehen durch eine Welt, in der wir auch manche Schläge abbekommen. Und sie alle haben manches zu tragen. Ich darf es erzählen, was mir neulich ein Mitglied hier unseres Gottesdienstes gesagt hat, der mitten aus einer großen Karriere durch einen Autounfall sein Augenlicht verloren hat. Und ich gehe immer so auf ihn zu und frage ihn, wie geht's denn? Was erlaubt, dass ich es erzähle? Dann sagt er, ich glaube, keiner freut sich so wie ich. Das sagt ein Mann, der sicher lange nicht nach Gott gefragt hat. Wenn ich morgens aufwache und durch eine Operation wieder 10% Sehkraft habe. Ich habe über diesem Wunder Gottes Liebe erfahren. Es ist merkwürdig, dass manchmal Gott so mit uns redet und der Dank erst dann begriffen wird. Nicht, dass Gott uns die Dinge wegnimmt, nein, nein. Das sind böse Mächte, die uns das wegnehmen. Aber Gott lässt das geschehen und wir dürfen im Kümmerlichen, im Erbärmlichen, im Kleinen, im Geringen, in der Not noch erfahren, er gibt überreichlich. Mein Leben haben die Hungergeschichten von 1945 geprägt, die ich als siebenjähriges Kind mitgemacht habe. Und mein Leben ist ein Wunder, dass ich nur Gott zuschreiben kann, dass wir damals nicht verhungert sind in Stuttgart, wo es nichts gab. Aber ich erzähle nicht mehr davon, weil Sie heute genau das Gleiche erleben können. Dort, wo Gott uns die Körperkraft wegnehmen lässt, wo er uns schwach führt, wo wir gar nicht mehr viel tun können, wo wir sagen, Herr, was wollen wir denn jetzt noch machen? Jetzt, da sagt eine Frau, ich bin über 80 Jahre, ich bin ja aufs Abstellgleis gestellt. Was kann Gott aus Ihrem Leben machen, wenn Sie das Kleine ihm in die Hand geben und er segnet? Darum beten wir doch bei Tisch. Und wenn es nur eine Suppe gibt heute, weil wir sagen, es kommt doch gar nicht drauf an, auf das Vielerlei, sondern dass wir das Wenige mit Gott beginnen. Ich verstehe nicht, wie Menschen in die Berufsarbeit hineingehen können, am Morgen des Tages, ohne das vor den Herrn zu bringen und ihn um seinen Segen zu bitten. Was hat ein Urlaub für einen Sinn, wenn sie es nicht vor dem segnenden Gott anfangen? Was hat alles für einen Sinn, eine Kur, eine ärztliche Behandlung, wenn Gott nicht segnet? Glauben Sie, der weiße Kittel vom Arzt täte es? Ich will Ihnen nicht den Respekt nehmen vor den Künsten der Medizin heute. Aber Sie stoßen doch selber immer an die Grenzen des Könnens. Wir meinen immer, das müsste alles funktionieren. Nein, es funktioniert gar nicht viel in der Welt. Aber Gott kann segnen. Und Gott kann reichlich segnen. Und er kann das Kleinste nehmen und ganz groß machen. Wenn Sie jetzt das Wenige einbringen, das, was Sie gerade so gering achteten, Ihr kleines Leben, Ihre geringe Kraft, Ihre Schwachheit, und nun warten, was Gott daraus machen wird. Er nahm's, brach's und dankte Gott. Wir denken, das lohnt ja kaum mehr, davon zu reden, und Jesus nimmt das Allergeringste und macht es ganz groß. Was könnte aus unserem Leben werden, wenn wir so wieder uns in den Dienst geben würden und sagen, Herr, es ist gar nicht viel, was ich bin, aber unter deinem Segen ist groß. Es ist ja gar nicht viel, was wir so tun können, was wir opfern, was wir reden, die Liebestätigkeit, die wir tun, die Jugendarbeit, ist ja gar nicht viel, was wir können. Wir stoßen dauernd an die Grenzen, Herr, aber dein Segen macht's groß. Und dafür wollen wir dir danken, auch im zurückliegenden Jahr. Für deine Wunderzeichen. Wir bleiben doch nicht am Brot hängen. Wir bleiben doch nicht an den äußeren Gaben hängen. Wir sehen doch dahinter. Und hinter den Gaben ist der Geber selbst. Und seine Liebe schaut uns an. Und er hat uns lieb. Und er will uns überschütten mit Gutem. Darum können wir ihm danken. Amen. Und nun singen wir vom Lied 238. Die Verse kann man nicht aufsticken. Das sind wieder zwei Sonderverse, die wir nur in Württemberg singen. Die Verse 4b und 4c. 238, 4b und 4c. Beten. Herr Jesus Christus, wir schimpfen so viel, gerade in den Alltäglichkeiten, auch über den Gaben, die aus deiner Hand kommen und den vielen Widerwärtigkeiten. Wir sind so froh, dass du uns lehrst, woher das alles kommt und dass wir in den vielen Nöten des Lebens deine Hand erst recht fassen dürfen. Vergib uns unser Murren und Schimpfen. Wir wollen ganz neu deine Liebe erfahren. Nicht nur äußerlich Gaben in die Hand nehmen, sondern dahinter deine Hand sehen. Dein Wunder des Schenkens, ja das Wunder deiner Liebe, dass du uns nicht loslässt und nicht den Mächten preisgibst, sondern dass du uns gnädig und wunderbar hindurchführst. Und dann wollen wir dir das Kleine und das Geringe jetzt auch in die Hand geben. Unser eigenes Leben, unsere geringe Körperkraft, die angeschlagene Gesundheit. Und dir danken, dass du es segnest. Auch unsere knappe Zeit, die wir haben, du kannst segnen und es ganz groß machen. Auch aller Dienst ist so klein. Auch das, was wir in der Gemeinde tun, in Jugendarbeit, in der Erziehung junger Menschen, in der Altenarbeit, unter Besuchen, auch in der Krankenpflege. Herr, du kannst das Kleine segnen. Und darum bitten wir dich und darum freuen wir uns an dir und deinem Tun, weil du es reich und groß machst. Ja, du lässt Frucht aufwachsen und lässt etwas Großes dadurch geschehen. Wir bitten dich, segne so deine ganze Christenheit, unseren Beruf, unsere Familien und alles, was wir tun, in deinem Namen. Lass es dir zur Ehre geschehen und zu deinem Lobe. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie nochmal Platz. Ich möchte bekannt geben, einigen von Ihnen haben wir den Notizenzettel Nummer 20 gegeben. Wer ihn jetzt noch nicht hat, möge ihn bitte am Ausgang mitnehmen. Dieser grüne Zettel Nummer 20, den brauchen Sie
da steht alles drauf. Unser nächster Gottesdienst am nächsten Sonntag. Ich bin Ihnen auch immer dankbar, dass Sie den zweiten Gottesdienst benutzen. Das gibt uns eine wichtige Entlastung im ersten. Und es ist dann schön, wenn es auch nicht so bedrängt gerade hier zugeht. Ich hoffe, dass wir auch in der Form es so haben, in der gekürzten Form, dass es Ihren Wünschen entspricht. Es wurde ja schon gewünscht, dass wir mehr Lieder singen, aber vielleicht müssen wir einfach mal in einer Zeit einen kleinen Zettel austeilen, wo man es ankreuzen kann, wie man es will. Oder sagen Sie mir es, dass wir ein bisschen auch Echo haben, ob wir es in dieser gekürzten Form lassen sollen oder ein drittes Lied noch einschieben sollten in unseren Gottesdienst. Auf dem Notizenzettel ist nur ein Fehler von mir drauf. Ich bin schuld. Die Vorbereitung der Batzerhelfer ist am 18. Oktober, nicht am 15., am 18. Morgen Abend trifft sich der Besuchsdienst um 18.30 Uhr. Da freuen wir uns, wenn neue dazustoßen, auch solche, die sonst einsam sind. Wir gehen zu zweit, zu neu zugezogenen, besuchen sie bei mir in der Wohnung Stitzenburgstraße 13. Unser Opfer heute ist für unsere Fräulein Brinkmann bestimmt, also für die Marburger Mission. Fräulein Brinkmann war im Kindergarten, im ersten Gottesdienst waren ja unsere Kindergartenkinder und haben gesungen. Und wir wollen gerade heute auch ihren Dienst unterstützen draußen, der in Thailand geschieht. Wenn wir aus unserem Überfluss geben für Menschen in Not, dann möge Gott dies segnen, dass dort ein Zeichen der Liebe Jesu getan werden kann in Thailand. Getraut werden am Samstag Ulrich Schön, Diplom-Ingenieur aus der Hasenbergstraße 72 und Heide Rübenkamm, Hahnstraße 6, um 13.30 Uhr am nächsten Samstag, und Hartmut Ulland aus Sindelfingen und Rosemarie Trillmich am Kreher Wald 311 hier in Stuttgart um 14.30 Uhr am nächsten Samstag. Es ist auch hier so, dass Gott auf ein Paar seinen Segen legen will. Das, was wir so alltäglich abwertend gebrauchen von Segensworten und Segenswünschen, wir segnen ja Dinge sogar ab und meinen das ganz abwertend. Das ist etwas Großes, wenn Gott auf ein Paar seinen Segen legt, auf eine Ehe seinen Segen legt und wenn auch Gott auf uns seinen Segen legt. Und darum soll dies das Letzte sein. Wir wollen den Herrn um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns. Und gib uns deinen Frieden.